Ich freue mich, dass ihr da seid. Einmal sind ja Osterferien. Danke für jeden, der da geblieben ist und sich am schönen Oldenburg und der Umgebung erfreut bei dem herrlichen Sonnenschein. Und das Zweite ist, die Nacht war eine Stunde kürzer. Eine Bitte an euch, achtet ein bisschen auf euren Nachbarn jetzt bei der Predigt. Sollte er wegsacken, dann stupst ihn so ein bisschen an, dass er wieder aufwacht. So eine Stunde, die kann ja einiges bewirken, also eine Stunde, die fehlt. Ich liebe den Herbst, wenn die Nacht eine Stunde länger ist. Also wenn überhaupt diese Umstellung, dann immer Herbst, aber nicht diese komische Nacht, wo uns plötzlich eine Stunde fehlt. Schön, dass ihr da seid. Wir haben den dritten Teil der Predigtreihe »Es gibt einen Gott und du bist es nicht« vor uns. Mit dem schönen Thema heute Morgen, betet den König an. Über den Einzigen haben wir gesprochen, über Jesus, unseren Herrn, über unseren Erlöser, der sein Leben für uns gab, der am Palmsonntag in Jerusalem einzog, um es ein für alle Mal festzuschreiben, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also Jesus ist das Beste, was uns im Leben passieren kann. Berührt werden von der Kraft des Heiligen Geistes, dem Vater begegnen, das verändert doch alles. Er ist der heilige Gott, der Dreieine, der Schöpfer der Welt, der Ewige, der Ich Bin, der Ich Bin. Und ich denke, ihr Lieben, gibt es etwas Schöneres als die Momente, wo uns Gott so nahe ist, dass wir den Moment festhalten möchten, weil wir berührt werden von der Herrlichkeit Gottes, dass wir gar nicht mehr weg wollen von dem Moment, von dem Ort, wo er sich offenbart. Wir haben gehört, wenn wir Gott in seiner Größe kennenlernen dürfen, relativieren sich die Sorgen unseres Alltags. Nach seiner Begegnung mit Gott hatte Mose den Mut und die Kraft, ein ganzes Volk über viele Jahre zu führen unter Umständen, die jedem von uns den Schlaf geraubt hätten. Ich denke, wenn wir Ähnliches erleben, dann bleibt nur Anbetung. Worte kommen an ihre Grenzen. Alle Versuche zu erklären, was da geschieht, greifen nicht. Das ist auch für uns Prediger sehr, sehr schwer, manchmal so das vermitteln zu wollen, was Nähe, was Begegnung mit Gott bedeutet. Ich sage immer gerne, dann fangen wir fließend an zu stottern. Deshalb der Titel dieser dritten Predigt in dieser Reihe, betet den König an. Ich bete noch einmal und dann schauen wir, was das bedeutet. Herr, und deswegen bitte ich jetzt auch so innig, dass du es bist, der uns begegnet. Wir können singen und wir können sagen, aber das Eigentliche kannst nur du schenken. Dass aus unseren Worten lebendiges Wort wird, dein Wort. Herr, bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Die ganze Bibel ist ja durchdrungen von der Aufforderung, Gott zu verherrlichen, ihn allein anzubeten. Und Gott selbst fordert uns in seinem Wort immer wieder dazu auf, ihm allein alle Ehre zu geben. Da stellt sich ja doch ganz vorsichtig die Frage, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum legt Gott selbst solchen Wert darauf, dass wir ihn anbeten? Oder noch platter gefragt, was hat er davon? Es kann doch nicht sein, dass er, der allmächtige Gott, auf unsere Komplimente angewiesen ist. Also betet den König an? Ja schon, aber warum? Ich habe so ein Beispiel aus der Bibel rausgesucht, so eine Aufforderung, Gott anzubeten. Psalm 29, die Verse 1 bis 9, die wollte ich euch vorlesen. Bringt da dem Herrn, ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht, die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirion wie einen jungen Wildstier. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste Kadesch. Die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln und reißt Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles Ehre. Betet den König an. Warum? Tatsache ist, dass die vertraute Gemeinschaft mit Gott unser Leben verändert. Vielleicht zunächst gar nicht groß wahrnehmbar, manchmal auch mehr Pflicht als Lust, aber im Laufe unseres Lebens, im Laufe unserer Nachfolge merken wir, wie der ständige Kontakt mit dem Allmächtigen unser Leben verändert und wie sein Wort Maßstab für unser Leben wird. Ein Beispiel. Marco ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist Unternehmer und verantwortlich für 30 Mitarbeiter. Vor einigen Jahren hat er seine Kinder auf die Bekenntnisschule in Bremen geschickt. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil er in der Schule die bessere Alternative zu den öffentlichen Schulen in Bremen sah. Was auch kein Wunder ist. Durch die Schule haben die Kinder von Jesus gehört. Zwangsläufig die Eltern natürlich auch. Über die Schule hat dann die ganze Familie unserer Gemeinde kennengelernt, hat die Gottesdienste besucht und ist mit auf eine erste Gemeindefreizeit gefahren. Und irgendwann auf diesem Weg ist Marco Gott begegnet. Er und seine Frau haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen, haben sich taufen lassen und heute ist er Mitglied unserer Gemeindeleitung. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn so etwas geschieht, wenn ich das erlebe und man mir solche Geschichten erzählt oder ich sie selber unmittelbar miterlebe, dann berühren sie mich zutiefst. Da muss ich immer mit meinen Tränen kämpfen. Tränen der Freude über die Nähe Gottes, dass sowas heute noch passiert. Entgegen all dem, was wir so wahrnehmen an atheistischem Unsinn. Das sind schlecht zu beschreibende Momente in seiner Gegenwart, in der alle Zweifel plötzlich keine Rolle mehr spielen und Gewissheit und Frieden unser Herz erfüllen. Schauen wir uns das näher an. Stellen wir eine erste Frage. Was passiert, wenn ein Mensch von Gottes Herrlichkeit berührt wird? Auf dem Berg Sinai wollte Mose Gott unbedingt sehen. Wir sind ja inzwischen vertraut mit seiner ungewöhnlichen Bitte. Sie begleitet uns durch diese Predigtreihe. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir wissen, danach war der Mann nicht mehr derselbe. Über viele, viele Jahre unter unglaublichen Schwierigkeiten führte er ein ganzes Volk durch die Wüste in ein neues Land. Und später dann in der weiteren Geschichte Israels gab es Momente, wo die Herrlichkeit Gottes den Tempel durchflutete und kein Priester seinen Dienst mehr verrichten konnte. Es war einfach überwältigend. Jesaja hatte Angst zu sterben, als ihm Gott begegnet. Der Prophet Hesekiel durfte so einen Moment erleben. Gott redete zu ihm und ihm blieb nur ehrfürchtiges Schweigen. Die Engel auf dem Feld vor Bethlehem waren von der Herrlichkeit Gottes umgeben und das hat die Hirten umgehauen. Jesus strahlte die Herrlichkeit Gottes wieder und deswegen wollten die Leute auch gar nicht weg, wenn sie bei ihm waren. Johannes sah Gottes Herrlichkeit, lest die Offenbarung und ihr bekommt eine Ahnung davon, wie das einen Menschen verändern kann. Und schließlich Petrus sah die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg der Verklärung und wollte gar nicht mehr weg. Seine Bitte ist Legende. Herr, lass uns hier Hütten bauen. Max Lucado schreibt in einem seiner Bücher, die Herrlichkeit Gottes durchzieht die Bibel wie der Golfstrom den Atlantik. Berührt sie uns, wird alles wärmer. Wer von der Herrlichkeit Gottes berührt wird, wird nie mehr derselbe sein. Es genügt ein kurzer Blick, ein Vorgeschmack, eine Kostprobe und du wirst die Sehnsucht nicht mehr los. Du kannst nachvollziehen, was König David im Psalm 42, 2 bis 3 schreibt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Es ist das, was er in einem anderen Psalm so ausdrückt, Psalm 84, 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Mich begleitet das ein Leben lang. Ich bin schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde geschoben worden. Irgendwie muss das Auswirkungen gehabt haben. Also wenn ich nicht krank bin oder im Urlaub, bin ich in der Gemeinde. Und selbst im Urlaub, wenn wir vorzugsweise in Schweden sind und ich kein Wort verstehe, gehe ich trotzdem in die Gemeinde. Tja, wo soll ich auch sonst hin am Sonntagmorgen? Das ist eben Schönheit Gottes, die sich in so vielen Dingen widerspiegelt. Anderes Beispiel, wart ihr mal an einem schönen Tag, so wie heute, in den Schweizer Alpen auf der Spitze eines der vielen berühmten Berge, vielleicht auf dem Sentis oder auf der Schinniger Platte oder auf dem Lauberhorn. Oder wart ihr auf einem der Berge, die rings um den Vierwaldstätter See anzutreffen sind? Wisst ihr, was die Schweizer über diese Gegend sagen? Das ist das Bilderbuch Gottes. Oder sie sagen, Gott hat die Schweiz an einem Sonntag geschaffen. Das ist allerdings nicht biblisch. Aber das ist wirklich so schön, dass ich gerne sage, was ich in dieser Reihe schon mal an anderer Stelle gesagt habe, das ist eine Schönheit, die fast wehtut. Das hält man fast nicht auf. Und Gott ist dafür verantwortlich. Also wie überwältigend ist seine Herrlichkeit. Kein Wunder, dass Mose sie sehen wollte, aber er hätte es nicht ausgehalten. Er wäre daran gestorben. Überwältigt von der Herrlichkeit Gottes. Aber was ist das eigentlich, Herrlichkeit? Also die zweite Frage, Herrlichkeit Gottes, was ist das? Das Wort Herrlichkeit meint eine große, hohe Ehre. Die Bibel ist ja ursprünglich in zwei Sprachen geschrieben worden, das Alte Testament in Hebräisch, das Neue in Griechisch, an einigen wenigen Stellen auch in Aramäisch. Im Hebräischen, der Sprache des Alten Testaments, lautet das Wort für Herrlichkeit Kabod. Und das bedeutet eigentlich schwer, gewichtig oder auch wichtig, einzigartig. Also Gottes Herrlichkeit ist der Ausdruck seiner Bedeutsamkeit, seiner Einzigartigkeit. Und so betet Mose, 2. Mose 15, 11, Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Kabod, wichtig, gewichtig, einzigartig. Im Neuen Testament, das in Griechisch verfasst worden ist, ist das entsprechende Wort für die überwältigende Herrlichkeit Gottes Doxa. Wenn in der Musik oder in einem Gedicht die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird, dann sprechen wir von einer Doxologie. Wichtig, gewichtig, überlegen sein. All das liegt in diesem Begriff. Also Gottes Herrlichkeit bedeutet Überlegenheit. Gottes Herrlichkeit ist uns unendlich überlegen und verlangt deshalb höchste Priorität. Das wussten die Menschen manchmal in alten Zeiten besser als heute. Unter ihre Kompositionen schrieben sie Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, dem alleinigen Gott die Ehre. Gloria, das ist lateinisch, die alte Sprache der westlichen Kirche und bedeutet wiederum Ehre, Herrlichkeit. Soli Deo Gloria. Zwei berühmte Komponisten, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, unterzeichneten ihre Kompositionen in der Regel mit der Abkürzung SDG, Soli Deo Gloria, oder schrieben das sogar aus, wie ihr es auf diesem alten Manuskript seht. Allein Gott die Ehre. Ich habe mir das auch angewöhnt, dass ich unter vielem, was ich so in meinem Gebetstagebuch notiere, SDG schreibe. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre über all dem, was wir so erleben. Vielleicht müssen wir uns das sogar so vorstellen, wenn es im Himmel Mitarbeiterbesprechungen gibt, dann haben sie immer wieder ein Thema, eine Frage, die Gott seinen Engeln stellt. Wie können wir heute meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen? Also auf Gottes To-Do-Liste besteht, oder auf Gottes To-Do-Liste liest man unter anderem vielleicht an erster Stelle den so wichtigen Punkt, meine Herrlichkeit will ich heute sichtbar werden lassen. Im Pausenraum der himmlischen Herrscher hängt eingerahmt die Absichtserklärung Gottes, macht Gottes Herrlichkeit bekannt. Gottes erklärte Absicht ist es immer wieder, sich in seiner Gewichtigkeit, seiner Einzigartigkeit, seiner Herrlichkeit zu offenbaren. Die Schöpfung ist der Beweis dafür. All die Vielfalt, all die unglaubliche Pracht, all die Schönheit, die uns den Atem verschlägt. Man kann ja fragen, warum? Warum muss das Weltall gleich unendlich sein? Warum das KDW? All die hätte doch auch gereicht. Gott sagt, 3. Mose 10, Vers 3, ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Unser Sonnensystem hätte doch auch gereicht. Ist doch groß genug, oder? Die Milchstraße hätte doch gereicht. Warum gibt es den Himmel, diese unendlichen Weiten des Universums? Nun, um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Das ist eben grenzenlos, nicht zu fassen. Psalm 19, 2 bis 4. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unüberhörbar ist ihre Stimme. Warum hat Gott sein Volk Israel auserwählt? Jesaja 43, 7. Denn sie gehören alle zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Jesus lehrt uns, dass Gottes Herrlichkeit Vorrang haben soll in unseren Gebeten. So beginnt das Vaterunser, das wir immer wieder beten. Und so schließt es. Geheiligt werde dein Name, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also jede Tat des Himmels verherrlicht Gott. Und alles, was Jesus getan hat, hat den Vater verherrlicht. Und selbst in seiner letzten Stunde war das für Jesus das entscheidende Anliegen. Johannes 12, 27 bis 28. Da sagt er, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen, Vater? Hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Wisst ihr, es ist das ewige Geheimnis, dass die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte zugleich der stärkste Erweis von Gottes Herrlichkeit war. Am Kreuz ist es geschehen. Die Apostel verstanden ihren Dienst als Verherrlichung Gottes. Die Ehre Gottes war ihr höchster Wert. Die alte Kirche hat das immer wieder in so vielen Bekenntnisschriften herausgestellt, und ihnen spürt man ab, wie es ihnen darum ging, diesen herrlichen Gott persönlich zu erleben. Nur ein Beispiel aus dem Heidelberger Katechismus. Was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde? Ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich in allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Herrlichkeit Gottes. Also halten wir fest, Gott hat eine unübersehbare Absicht, seine Herrlichkeit soll alle Welt erkennen. Unmissverständlich heißt es in Jesaja 48, 11, ich will meine Ehre keinem anderen geben. So weit, so gut. Aber unausgesprochen stellt sich hier doch eine Frage, die ich wage zu stellen und schon gestellt habe. Lieber Gott, was soll das? Ich weiß noch, ich war ein kleiner Junge, als ich mir das erste Mal verschämt die Frage gestellt habe, warum lobt Gott sich selbst? Warum sagt er uns, dass wir ihn loben sollen? Das ist doch auf eine bestimmte Art und Weise einfach peinlich. Ich habe es dann natürlich irgendwann akzeptiert, wie sich das für einen guten Christenmenschen gehört, und auch nicht weiter hinterfragt. Aber immer mal wieder kam im Laufe meines Lebens diese Frage hoch, Gott, was soll das? Da ich mal davon ausgehe, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der diese Frage im Laufe seines Lebens stellt, sollte man ja darauf eine Antwort finden. Also tun wir es, aber nicht ohne Respekt und nicht ohne Ehrfurcht. Und ich hoffe, wir vergessen bei solchen Fragen im Herzen nie, mit wem wir es zu tun haben. Also mit Bedacht und allem Vorbehalt stellen wir die Frage, warum Gott so sehr auf sein Ansehen bedacht ist. Also dritter Punkt, Gottes Mahnung, ihn zu verherrlichen. Was soll das? Magnus Malm, schwedischer Theologe und Autor wirklich guter Bücher, schreibt in einem dieser Bücher ganz provokant, Gott braucht uns nicht. Darüber habe ich mal in meiner Gemeinde gepredigt und prompt kam nach der Predigt jemand zu mir und war da völlig anderer Ansicht. Man liest es ja auch in so manchen Auslegungen und hat es in vielen Predigten gehört, wir sind Gottes Hände, wir sind Gottes Mund, wir sind Gottes Augen, Gott handelt durch uns, natürlich braucht er uns, oder? Ich will doch gerade in meiner Verantwortung ausdrücklich die Mitarbeiter in seinem Reich dabei haben. Wir sind seine Kinder, schon vergessen? Das ist alles richtig, aber halten wir einen Moment inne. Er braucht uns nicht in dem Sinne, dass er ohne uns unvollkommen wäre. Wisst ihr, die Dreieinigkeit ruht in sich selbst. Gott hat uns nicht geschaffen, um ein Defizit seiner Persönlichkeit auszugleichen. Er sagt, ich bin, der ich bin, und das genügt. Und ganz bestimmt, ihr Lieben, ist seine Herrlichkeit nicht von unserer Anbetung abhängig. Aber warum will er dann so ausdrücklich, dass wir ihn anbeten, ihn verherrlichen, ihm allein die Ehre geben? Braucht er das? Nein, er braucht das nicht. Gott ist nicht auf unsere Komplimente angewiesen. Unsere Wertschätzung trägt nicht zu seinem Wohlbefinden bei. Vor der Erschaffung der Welt hatte er keinen Mangel. Dass es uns gibt, hat einen ganz anderen Grund. Er liebt uns. Und er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das verstehe, wer kann. Ich kann es nicht. Und das meine ich so, wie ich sage. Er geht bis ans Äußerste, um uns zu retten. Tut alles, um seine verlorenen Söhne und Töchter heimzuholen. Er wird Mensch, stirbt am Kreuz und erwirbt damit für uns alle das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er hat uns vorgesehen, mit ihm die Ewigkeit zu teilen. Zu Königen und Priestern hat er uns berufen. Und ich kann nur sagen, was für ein Herr. Was mich betrifft, so braucht es keine Begründung dafür, warum es dann nur recht und billig ist, ihn anzubeten. Wenn ich ihn, wen denn dann? Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Wenn das so offensichtlich ist, warum dann trotzdem die ständige Aufforderung, ihn zu ehren, die sich durch die ganze Bibel zieht? Ich will mich dieser Frage mit einem Vergleich nähern. Es ist Donnerstag, 20:15 Uhr. und du schaust dir die neueste Folge der Bergretter an. Wieder geht es darum, einen Vermissten in den Bergen zu finden und zu bergen. Andreas Marthaler, ihr merkt, ich habe mich vorbereitet, sammelt seine Mannschaft um sich und macht sich auf den Weg. Und seine Anweisung an seine Truppe ist völlig klar. Leute, wir machen kein Aufsehen. Absolute Stille während der Suche. Wir ziehen dunkle Kleidung an und schleichen wie die Indianer. Der Heli bleibt am Boden. Der macht viel zu viel Lärm und wird sofort gesehen. Also kein Mucks. Wir wollen bescheiden bleiben, nicht so einen Aufstand machen und möglichst nicht gesehen werden. Völliger Unsinn. Wir merken, das ist Schwachsinn. So realitätsfremd ist selbst eine Abendserie im deutschen Fernsehen nicht. Ein Suchtrupp in den Bergen macht sich bemerkbar, schreit geradezu um Aufmerksamkeit. Die Bergretter tragen rote Jacken. Der Helikopter zieht seine Runden. Die Männer rufen bis zur Heiserkeit immer wieder den Namen des Vermissten. Der Suchtrupp will unter allen Umständen bemerkt werden und hofft auf ein Zeichen des Vermissten. In der biblischen Fachsprache würde das heißen, die Bergretter wollen nur das eine. Der Vermisste soll die Herrlichkeit des Sucheinsatzes sehen. Er muss unbedingt hören und sehen, dass da Hilfe, Rettung unterwegs ist und nach Möglichkeit selbst reagieren. Also eine herrliche Truppe, die in der Lage ist, ihn zu finden, ihn zu retten. Wenn der Vermisste einen Wunsch hat, dann doch diesen: Hoffentlich finden Sie mich, hoffentlich retten Sie mich. Ich bin gestürzt, habe mir ein Bein gebrochen, ich werde hier sterben, wenn mich keiner findet. Hilfe, ich bin verloren. Bitte, Andreas, lass mich die Herrlichkeit deiner Mannschaft sehen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, wenn es auch nur ein ungenügender Vergleich ist. Wollen wir nicht, dass Gott das Gleiche tut? Schaut euch doch mal um. Die Welt ist an so vielen Stellen ein lebensfeindlicher Ort geworden. Steile Felsen, dunkle Schluchten und so viele Menschen sind abgestürzt und verwundet, hilflos, verloren in Ewigkeit, wenn da nicht jemand kommt und sie rettet. Und retten kann nur einer, der allmächtige Gott. Und deshalb ist nur eine Botschaft wichtig: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Denn die allein rettet. Gott hat kein Ich-Problem. Ganz bestimmt nicht. Er zeigt seine Herrlichkeit nicht aus eigenem Interesse. Es liegt in unserem Interesse, dass wir ihn sehen. Also nochmal mit allem Nachdruck. Wir können doch nicht von dem Gott sprechen, der die ganze Welt in seinen Händen hält, den Kosmos und die unendlichen Weiten und die alle Vorstellungen übersteigende Winzigkeit der Atome und zugleich annehmen, er wäre auf unseren Beifall angewiesen. Gott hat kein Ich-Problem, er hat ein Mensch-Problem. Und wir brauchen seine starken Arme, die uns auffangen. Und die dürfen wir unter keinen Umständen verpassen. Und deshalb machen wir auch so intensiv Werbung für Gott. Wir rufen anderen Vermissten zu: Hier ist der Einzige, der Ewige, der Allmächtige, der allein dich retten kann. Ihn darfst du nicht verpassen. Wer das erlebt hat, dem ist es eine Ehre, für Gott Reklame zu machen. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Wenn du an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, atmen darfst und zuhören darfst, dann nur aus einem Grund: Du sollst seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott lässt dich einen neuen Tag sehen, damit du von seinen Wundern erzählst, wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt, und seine Herrlichkeit den Menschen ohne Gott nahe bringst. Wisst ihr, es gibt nur einen Augenblick in der Weltgeschichte, in dem Gott auf seine Herrlichkeit verzichtet hat. Da war er der Allerverachtetste unter allen Menschen. Die Leute haben weggeschaut, weil sie diesen Anblick nicht ertragen konnten. Sie haben ihn angespuckt und verspottet. In der dunkelsten Stunde der Weltgeschichte hat Gott auf seine Herrlichkeit verzichtet, um uns zu retten. Und zugleich wurde aber an keiner anderen Stelle die Herrlichkeit Gottes so deutlich wie hier. Am Kreuz ist es geschehen. Und deshalb kann Paulus schreiben, Philipper 2, 8 und 9, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Warum dreht sich die Erde? Für ihn. Warum haben wir Begabungen und Fähigkeiten? Für ihn. Alles für ihn. Alles ist da, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Deshalb, ihr Lieben, betet den König an. Jeden Tag. Immerzu. Auch in diesem Gottesdienst. Ich bete. Und Herr, mit Worten, die nicht reichen, können wir dir nur sagen, dass wir dich ehren wollen, dich anbeten, dir die Ehre allein geben, dass wir dich lieben, dich, den dreieinigen Gott. Und dass uns nur zu bewusst ist, dass wir ohne dich nichts können. Und deshalb beten wir aufs Neue, bitten aufs Neue, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Hier in unserer Gemeinde und überall da, wo wir zu Hause sind, überall da, wo eine neue Woche uns fordert, lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in einer Welt, die nichts nötiger braucht als dich. Erbarm dich, Herr. Danke für deine Gegenwart. Amen.